Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überschattet vom Syrien-Konflikt hat in St. Petersburg der G20-Gipfel der 20 führenden Wirtschaftsnationen begonnen. Mit Spannung wurde vor allem das Aufeinandertreffen von US-Präsident Obama und Russlands Staatschef Putin erwartet. Obama hatte im Vorfeld ein separates Treffen abgesagt. Möglicherweise gibt es nun aber doch ein informelles Gespräch. Russland lehnt einen Militärschlag gegen das Assad-Regime ab und blockiert im UN-Sicherheitsrat ein schärferes Vorgehen gegen die syrische Führung.
Dunkle Gewitterwolken begrüßten Obamas Air Force One in Putins Heimatstadt St. Petersburg. Der Amerikaner sucht hier Unterstützung für seinen Militärschlag gegen das Assad-Regime. Im Schloss Peter des Großen aber hatte sein Gegenspieler Putin sich da längst schon mit seinem chinesischen Gast auf die gegensätzliche Linie verständigt. Ein Militärschlag gegen Assad wäre falsch und gefährlich, so Xi Jinping, Putins Partner im Sicherheitsrat. Der Gipfel in Petersburg, wo mehr als 1000 Journalisten eigentlich über die großen Wirtschaftsthemen berichten wollten, über Bankenregulierung, den Kampf gegen Steuerumgehung von Großkonzernen, er wird zum Showdown dieser beiden Präsidenten. Der erste Handshake, ein kurzes Lächeln und dann nur noch Spekulationen. Treffen sie sich unter vier Augen, gibt es noch eine letzte Chance auf Bewegung?
Wenn man genau hingehört hat, hat man allerdings gesehen, dass die Einschätzungen zum Beispiel der Verursachung, wer ist verantwortlich für den Einsatz von Chemiewaffen, doch sehr unterschiedlich sind. Deshalb sehe ich noch nicht, dass wir zu einer gemeinsamen Haltung zum Beispiel im UN-Sicherheitsrat kommen.
Die Mehrheit der 20 Staats- und Regierungschefs steht auf Seiten des russischen Gastgebers, ist gegen den US-Militärschlag. Putin referiert unbeirrt die Wirtschaftsthemen der Tagesordnung. Doch alle hier wissen, in Wahrheit geht es um die allerletzte Chance, eine politische Lösung zu finden. Doch dafür müssten sich Obama und Putin bewegen. Zumindest miteinander reden. Da sie sich ja 2 Tage lang gemeinsam auf diesem Gipfel bewegen, so Putin-Sprecher Peskow lakonisch, ist die Chance groß, dass es so oder so einen Kontakt der beiden geben wird. Beim gemeinsamen Abendessen, das soeben begann, soll jetzt über den Syrien-Konflikt diskutiert werden. Putin hat die Tagesordnung geändert. Es könnte ein langer Abend werden.
Zu den Gesprächen in St. Petersburg jetzt unsere Korrespondentin Tina Hassel.
Nach unbestätigten Informationen könnten sich Gastgeber Putin und Präsident Obama noch heute Abend zu einem informellen Austausch treffen. Das Weiße Haus hatte signalisiert, dass man dazu bereit sei, trotz der wenig freundlichen Signale Russlands. Präsident Obama möchte keine Chance verstreichen lassen, Russland doch noch mit an Bord zu bekommen. Auch mit Blick auf die kriegsmüden Amerikaner im eigenen Land. Denn da ist es vollkommen unsicher, ob er eine Mehrheit für den Militärschlag zusammenbekommt. Im Repräsentantenhaus hat er erst ein Drittel der Pro-Stimmen und ausgerechnet seine eigene Partei kann sich mit einem Militärschlag nicht anfreunden. Das aber wäre fatal für Obama, der gestern noch einmal vehement betont hat, nicht seine Glaubwürdigkeit stehe auf dem Spiel, sondern die der gesamten zivilisierten Welt. Und damit zurück nach Hamburg.
Der Syrien-Konflikt steht zwar im Mittelpunkt des G20-Gipfels, auf der Agenda stehen aber auch eine Reihe wirtschaftspolitischer Themen. Einen Überblick dazu finden Sie auf tagesschau.de. Die angespannte Lage in Ägypten hat sich heute durch einen Bombenanschlag weiter verschärft. Ziel war der Innenminister der Übergangsregierung Ibrahim. Er entging dem Attentat in Kairo nur knapp. Laut Polizei gab es mindestens 22 Verletzte. In mehreren Berichten ist auch von Toten die Rede. Es war der erste Anschlag auf ein Mitglied der Übergangsregierung. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt.
Die Wucht der Detonation hat bis in den ersten Stock alle Scheiben zertrümmert. Auf der Straße steht das ausgebrannte Wrack eines Autos aus der Ministerkolonne. Mindestens 2 Explosionen soll es gegeben haben, berichten Augenzeugen. Offenbar fuhr der Minister regelmäßig diesen Weg. Damit war er ein leichtes Ziel. Ich sehe die ja jeden Tag hier, sagt der Ladenbesitzer. Ich kenne sie. Es hat alles gebrannt nach dem Knall. Auch das Auto, in dem der Minister fuhr. Kurz nach dem Anschlag tritt der Innenminister im ägyptischen Fernsehen auf, erschüttert, aber unverletzt. Ein kleines Kind hat ein Bein verloren, sagt er. Ein Polizist ist schwerst verletzt und einem zweiten mussten sie auch ein Bein abnehmen. Es ist der erste Anschlag auf ein führendes Mitglied der Übergangsregierung. Die Muslimbrüder haben das Attentat scharf verurteilt. In Ägypten halten trotzdem viele die Islamisten für verantwortlich. Die Muslimbrüder verfolgen eine Politik der verbrannten Erde, meint er. Sie drohen, entweder wir können zurück an die Macht oder wir zerstören Ägypten. Noch am Anschlagsort soll die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen haben. Möglicherweise seien ausländische Attentäter mitverantwortlich, heißt es aus dem Innenministerium.
Jetzt hat die politische Gewalt in Ägypten eine neue Qualität erreicht. Dabei hatten eigentlich mit so etwas alle früher oder später gerechnet. Die Übergangsregierung hat einen Krieg gegen den Terror erklärt. Und für viele reicht es schon, Muslimbruder zu sein, um als Terrorist zu gelten. Es herrscht ein Klima von Ausgrenzung und Hass. Jetzt hat der Terror wirklich zugeschlagen. Und die Sicherheitsbehörden dürften mit unerbittlicher Härte zurückschlagen. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Frieden hier in Ägypten.
Im Iran mehren sich die Zeichen, dass der neue Präsident Rouhani einen liberaleren Kurs anstrebt als sein Vorgänger Ahmadinejad. In seiner Antrittsrede vor dem einflussreichen Expertenrat der Kleriker setzte sich Rouhani unter anderem für Meinungs- und Pressefreiheit ein. Über den Internetnachrichtendienst Twitter gratulierte Rouhani zudem allen Juden zum Neujahrsfest. Dies wird als Abgrenzung zum israelfeindlichen Tonfall Ahmadinejads gewertet. Ob Rouhani die Botschaft selbst verfasst hat, ist nicht gesichert. Beobachter gehen aber davon aus, dass sie aus seinem direkten Umfeld stammt. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes Schaar sieht in der Ausspähaffäre um den US-Geheimdienst NSA noch zahlreiche offene Fragen. Bei einem Treffen der Datenschützer von Bund und Ländern kritisierte er heute das Bundesinnenministerium. Es habe sich mehrfach geweigert, von ihm schriftlich eingereichte Anfragen zu beantworten. Das Ministerium wies die Kritik zurück und erklärte sich für nicht zuständig.
Ob Anruf, SMS oder Mail, bekommt der amerikanische Geheimdienst NSA alles mit, wenn er es will? Diese Angst sei geblieben und womöglich berechtigt, mahnen die Datenschützer aus Bund und Ländern. Sie sind regelrecht verärgert. Als sie bei der Bundesregierung um mehr Aufklärung baten, stießen sie auf Widerstände.
Leider mauert das Bundesinnenministerium. Da wird gesagt, das seien Daten, die uns als Datenschützer so nichts angingen.
Und überhaupt, die Bundesregierung sei einfach zu lässig im Umgang mit den Ausspähaktivitäten. Sie habe sich abspeisen lassen von Beruhigungsmeldungen der Geheimdienste. Die Kritik der Datenschützer ist harsch.
Die Bundesregierung tut bisher entschieden zu wenig. Sie muss mehr tun, um die Grundrechte deutscher Bürgerinnen und Bürger zu schützen, auch soweit deren Daten im Ausland verarbeitet werden. Man kann sich nicht darauf beschränken, zu sagen, in Deutschland werden die Gesetze eingehalten.
Mehr Aufklärung, mehr Macht für den Datenschutz, mehr Kontrolle. Das sind die Forderungen der Datenschützer. Das Problem, die Daten sind weltweit unterwegs. Wer sie wo ausspäht, das lässt sich bisher kaum kontrollieren. Ein unüberschaubares System, Verbraucher fühlen sich hilflos.
Die Resignation ist auch deshalb so groß, weil große private Internetkonzerne und Telekommunikationskonzerne involviert sind. Das heißt, die Masse sozusagen der Überwachung ist so riesig groß.
Die Datenschützer bleiben beharrlich. Bei künftigen Abkommen zum Freihandel zum Beispiel könnte die Wahrung des Datenschutzes zur Bedingung gemacht werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Klagerecht von Umweltverbänden in Deutschland gestärkt. Die Leipziger Richter entschieden, dass auch sie bei Verstößen gegen EU-Umweltrecht vor Gericht ziehen können. Bislang waren Verbandsklagen lediglich bei Anlageplanungen, etwa für Autobahnen und Flughafenerweiterungen, möglich. Die Leipziger Richter folgten jetzt dem Europäischen Gerichtshof, der Klagen von Verbänden zur Umsetzung von EU-Umweltrecht 2011 für zulässig befunden hatte. Im Fall Gustl Mollat hat das Bundesverfassungsgericht bayerischen Gerichten Fehler vorgeworfen. Die Richter in Karlsruhe entschieden, die Gerichte der Vorinstanzen hätten bei Verlängerungen der Psychiatrieunterbringung keine Gründe für seine Gefährlichkeit genannt und entlassende Umstände nicht gewürdigt. Mollat war wegen angeblicher Angriffe auf seine Ex-Frau 2006 eingewiesen worden. Vor kurzem kam er frei.
Gustl Mollat heute Nachmittag in Nürnberg. Er will sich die Wahlunterlagen besorgen, endlich mal wieder wählen gehen. Ein freier Mann ist Mollat schon seit Anfang August, als das Oberlandesgericht Nürnberg entschied, sein Strafprozess wird komplett neu aufgerollt. Doch daneben hatte sich Mollat stets dagegen gewehrt, dass seine Unterbringung hier in der Bayreuther Psychiatrie von Jahr zu Jahr immer wieder verlängert worden war. Die Karlsruher Richter entschieden heute, seine Verfassungsbeschwerde dagegen sei offensichtlich begründet.
Das zeigt sich, dass da eine wirkliche Wahrheit wiedergegeben wird. Und das freut mich für mich und auch für die Situation im Land.
Die Gerichte vor Ort hätten völlig unzureichend begründet, warum von Mollat noch eine konkrete Gefahr ausgehe, so die Verfassungsrichter.
Dabei hätten die Gerichte darlegen müssen, welche Straftaten des Beschwerdeführers konkret zu erwarten sind, warum die Wahrscheinlichkeit derartiger Straftaten sehr hoch ist und auf welche Grundlagen sich diese Prognoseentscheidung stützt.
Je länger die Unterbringung dauerte, desto strenger hätten sie prüfen müssen, ob das alles noch verhältnismäßig ist. Weil es um zentrale Freiheitsrechte gehe, entschied Karlsruhe den Fall, obwohl Mollat bereits frei ist.
Der Beschluss bezieht sich direkt nur auf den Fall Mollat. Aber Karlsruhe hebt dabei die strengen Kriterien für eine Unterbringung in der Psychiatrie oder ihre Verlängerung deutlich hervor. Die Entscheidung ist daher auch eine Mahnung an die Gerichte vor Ort für andere Fälle, sich die Prüfung nicht zu leicht zu machen.
In Berlin wird morgen die internationale Funkausstellung eröffnet. Die Hersteller von Unterhaltungselektronik erhoffen sich von der Messe neue Impulse für ihre Branche, die unter Überkapazitäten und sinkenden Preisen leidet. Mit neuen Produkten wie ultrahochauflösenden Bildschirmen werben die Unternehmen um das Interesse der Kunden.
Nur flach war gestern. Die neuen Fernseher sind sogar gebogen. Der Bildschirm soll dadurch größer wirken. Dank der sogenannten OLED-Technologie, auch die Auflösung der Bilder und Filme ist noch höher, Ultra HD. Allerdings sind die TV-Geräte nicht mehr die großen Zugpferde auf dem Unterhaltungsmarkt.
In den ersten 6 Monaten war das Fernsehbusiness im Vergleich zum Vorjahr -20%. Letztes Jahr hatten wir Sportereignisse. Letztes Jahr hatten wir die Sonderkonjunktur durch die analoge Abschaltung.
Mit den neuen Produkten auf der IFA will die Branche eine Kehrtwende schaffen. Platz 1 beim Umsatz belegen inzwischen Tablets und Smartphones. Auch hier sorgen leistungsstarke Prozessoren für brillante Bildqualität. Insgesamt gilt aber, echte Innovationen sind auf der IFA selten. Dennoch wird viel Wirbel um diese Uhr von Samsung gemacht. Als Zusatzgerät zum Smartphone kann man mit der Uhr telefonieren, kurze Videos drehen und SMS lesen. Unter dem Motto "Auf Rot geht's los" werben die Fernsehanstalten für das sogenannte Smart TV. Mit der roten Taste auf der Fernbedienung kommt man mit einem internetfähigen Fernseher zu Zusatzangeboten und kann sich verpasste Sendungen in den Mediatheken anschauen.
Viele Zuschauer haben das längst im Wohnzimmer stehen, haben aber noch gar nicht mitbekommen, dass sie das auch nutzen können. Und insofern die Kampagne in diesem Jahr, die wir jetzt zur Funkausstellung auch starten, damit wir das dem Fernsehzuschauer nahebringen.
Bei all der Technik steht auch der Stromverbrauch im Haushalt im Fokus, denn 50% des Stroms verbrauchen Kühlschrank, Trockner und Co. Auch deshalb bleibt Energieeffizienz ein Dauerbrenner auf der IFA.
Bei der Basketball-Europameisterschaft in Slowenien hat Deutschland die erste Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem Sieg gegen Mitfavorit Frankreich unterlag Deutschland nach Verlängerung mit 73-77 gegen Belgien.
Belgien gehört eigentlich nicht zu den Basketballnationen, die es international zu fürchten gilt. Trotzdem fand die deutsche Nationalmannschaft nur selten den Weg zum belgischen Korb. Zur Halbzeit noch 9 Punkte zurück, kämpfte sich die DBB-Auswahl nach dem Seitenwechsel mühsam heran. Als noch 30 Sekunden zu spielen war, führten die Belgier 63-60. Die deutsche Mannschaft brauchte unbedingt einen 3-Punkte-Wurf. Lukas Steiger, 20 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Deutschland rettete sich in die 5-minütige Verlängerung. Doch hier zeigten die Belgier die besseren Nerven. Jonathan Tabu traf den vorentscheidenden Dreier zum 77-73 Überraschungssieg für Belgien. Die deutschen Basketballer sind damit wieder auf dem Boden der Realität gelandet.
Fußballnationaltorhüterin Nadine Angerer ist Europas Fußballerin des Jahres. Die 34-jährige Europameisterin wurde im schweizerischen Nyon von UEFA-Präsident Platini ausgezeichnet. Angerer setzte sich gegen Lena Gößling vom VfL Wolfsburg und Lotta Schelin von Olympique Lyon durch. Abgestimmt hatten zahlreiche Sportjournalisten. Beim 1:0-Sieg im Finale der Europameisterschaft gegen Norwegen hatte Angerer 2 Elfmeter gehalten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. September.
Das ausgedehnte Hochdruckgebiet bestimmt morgen noch in ganz Deutschland mit sehr warmer Luft das Wetter. Gegen Abend können sich im Westen erste Vorboten von Tiefs bemerkbar machen. In der Nacht ist es überwiegend sternenklar. In einigen Tälern bilden sich allerdings Dunst- oder Nebelfelder. Morgen erwartet uns wieder trockenes Spätsommerwetter mit bis zu 13 Sonnenstunden. Am Nachmittag kann es über dem Schwarzwald und den Alpen sowie ganz im Westen vereinzelte Schauer und Gewitter geben. Der Wind weht im Südwesten schwach, nach Nordosten zu mäßig bis frisch, an den Küsten auch stark böig. Die Nacht bleibt vielerorts mild, mit Tiefstwerten zwischen 19 Grad im Westen und 9 Grad am Alpenrand. Morgen auf Rügen 20 Grad, sonst allgemein sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Am Samstag ist es in den östlichen Landesteilen weiter sonnig, sonst gibt es neben Sonne einige Quellwolken und ab den Nachmittag stellenweise Schauer und Gewitter. Sonntag wird es insgesamt wechselhafter, im Osten bleibt es noch freundlich. Am Montag vor allem dort zeitweise Regen, im Westen nur einzelne Schauer, verbreitet kühler.
Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen und Ingo Zamperoni. Er hält Sie über die schwierigen Verhandlungen auf dem G20-Gipfel auf dem Laufenden. Außerdem Deutschland trennt die neuesten Umfragen zur Bundestagswahl und zur Wahl in Bayern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.